Ich würde sagen, wir fangen an, oder? Ja. Also, herzlich willkommen. Wir sehen den Titel Entwicklung in und für die Cloud. Mal heute so ein bisschen das rechtlich-technische Thema. Stefan und Melanie, die Organisatoren hier von der ShareDev, haben mich gefragt, hör mal, Raphael, du bist doch ITler und angehender Jurist, genau in dem Bereich, speziell für Cloud Computing. Willst du nicht mal neben deinen ganzen technischen Vorträgen mal was technisch-juristisches halten, also das, was du eigentlich in deinem Job machst? Weil die ganze IT ist eigentlich mein Hobby. Ich habe früher mal Steuerrecht gemacht und habe dann gedacht, okay, mach dein Hobby quasi zum Beruf und benutze die IT für dich. Und deswegen, da sind wir schon so ein bisschen dabei bei der Vorstellung. Wer bin ich, was mache ich, warum stehe ich eigentlich hier? Ich gehöre zu den MVP-Speakern heute. Ich hoffe, jeder weiß, was ein MVP ist. Ja, dann brauche ich das nämlich nicht erklären. Wunderbar, da wird schon gegrinst. Also das ist das, was ich nicht erklären muss. Was ich gemacht habe, ich habe bei Microsoft gearbeitet, während des Studiums natürlich in der Uni. Bin dann von Microsoft zu Freshfields Burkhardt Deringer gegangen und von da zu einer größeren mittelständischen Kanzlei hier aus Köln, die sich mit dem Schwerpunkt Urheberrecht, Arbeitnehmererfindungsrecht, gewerblicher Rechtsschutz und so weiter im Softwarebereich auch beschäftigt. Vorher habe ich ganz viel Compliance, Medienrecht und sonstige Sachen gemacht mit dem großen Faible für die IT selber. Also ich bin sowohl ITler, also Geek auf der einen Seite und auf der anderen Seite Jurist, beziehungsweise noch nicht ganz. Ich stehe noch vor meinem zweiten Staatsexamen, das heißt Rechtsanwalt darf ich mich noch nicht schimpfen. Ich sag mal schimpfen so. Das heißt auch alles das, was ich heute erzähle, ist natürlich keine Rechtsberatung und es ist auch nicht auf Vollständigkeit ausgelegt. Ich habe aus dem ganzen Themenkomplex einfach mal ein paar Punkte rausgegriffen. Ich habe solche ähnlichen Vorträge zum Beispiel als Keynote bei der .NET in Franken gehalten. Das ist auch eine Entwicklerkonferenz. Da waren alle ganz überrascht, dass das .NET Framework bei Microsoft mittlerweile Open Source ist. Oder Teile, große Teile davon. Und alle waren ganz überrascht, dass sie hier mit Open-Source-Lizenzen arbeiten. Und keiner wusste das und keiner hat daran gedacht, sich vielleicht auch mal selber einen Lizenzvertrag zu schreiben. Das ist nämlich auch so mal schon meine direkte erste Frage. Wer von Ihnen hat schon mal einen Lizenzvertrag geschrieben? Einer, zwei. Wunderbar. Wer ist quasi der klassische ITler, also Developer, der Rest dann? Nee, nur drei, vier. Und der Rest ist Marketing. Nein, nicht. Okay. Entscheider dabei, also Geschäftsführer, sonstiges auch. Also da gehen die Hände bei Lizenzverträgen dann hoch, genau, weil ich möchte natürlich meine Software lizenzieren und da ist quasi Geld mitverdienen, genau. Wir wollen uns heute, also ich stelle jetzt nicht alles vor, Sie können selber lesen, deswegen gehen wir mal direkt ein bisschen weiter, weil das Themenkomplex, das Themengebiet ist riesengroß. Ich habe das mal so ein bisschen unterteilt in vier Blöcke. Eine kleine Einführung, dann habe ich mal den Vertrag, den Softwarevertrag, den Lizenzvertrag mal aufgenommen. Worum geht es da? Dann habe ich so ein bisschen das Projekt als zweiten Schwerpunkt aufgenommen. Was gibt es da für Projektabläufe? Ich glaube, jedes Softwareprojekt ist Ihnen oder die meisten oder die klassischen Abläufe bekannt. Ich zeige Ihnen mal, wie das aus juristischer Sicht aussieht. Also das ist mal ein anderer Blickwinkel auf das, was Sie eigentlich den ganzen Tag auch machen und wo Sie den ganzen Tag in Projekten sitzen. Und da bin ich natürlich auch immer auf super viel Feedback und Ihre Mitarbeit immer angewiesen, weil nicht jedes Softwareprojekt ist gleich und nicht jeder Ablauf ist gleich. Und so juristische Implikationen wie das Wasserfallprinzip in Softwareprojekten, sagt Ihnen das was? Ja, so ein bisschen, da wird genickt. Kann man ja auch nicht auf jedes Projekt ansetzen und eigentlich ist das Ganze, was wir heute machen, so ein bisschen Risikominimierung. Ich habe mir so ein paar Schwerpunkte aus den ganzen Bereichen rausgesucht. Wie gesagt, keine Vollständigkeit heute. Einfach das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, was ich vielleicht auch aus der Praxis ein bisschen beitragen kann. Ich selber habe nämlich auch Softwareprojekte durchgeführt. Wir haben zum Beispiel die offiziellen Bundestags-Apps gebaut mit ein paar Kollegen zusammen, also gerade aus dem öffentlichen, so wie auch aus dem privaten Bereich. Auch so ein paar andere Apps. Ich habe auch die Kölsch-App gebaut, die ist nicht so viel runtergeladen worden, aber und bastle im Moment, das ist vielleicht noch ganz interessant, ich komme aus dem Security- und Compliance-Bereich und bin im Moment im Office 365 Security, also Management-API-Preview-Programm. Wer ist da noch drin? nichts. Ist im Moment ein ganz spannendes Feld, kann man sich für bewerben, gebe ich jetzt auch mal direkt so weiter. Damit kann man nämlich seine eigenen Security-Apps quasi schreiben. Man kann aus Office 365, auch auf SharePoint Online, komplett den Datenfluss, den Traffic, man kann alles sich anschauen, man kann alles analysieren und kann sich quasi seine eigene Anwendung da schreiben. Im Moment geht noch nicht ganz so viel, aber in Zukunft geht da mehr. Also das jetzt nur so als Tipp. Gut, machen wir weiter. Projekt, Coding im Team, Projektmanagement. Wenn ich mit dem Team zusammensitze, stellen sich immer ganz, ganz viele Fragen, schon vor dem Projekt, während dem Projekt und natürlich nach dem Projekt. Ich habe mal mit Post-its einfach mal, ich mache die auch direkt mal alle auf, so ein paar Fragen aufgebaut. Ich habe gestern noch mit einem ITler zusammengesessen, der sich hauptsächlich im Moment mit Windows 10 IoT beschäftigt. Und er sagte mir das als erstes. Ich habe ihn gefragt, was ist eigentlich der Hauptpunkt in den meisten Softwareprojekten oder das Problem? Und da kommt oft ja das Management des Bestellers weiß gar nicht eigentlich, was es will. Es ist oft nicht klar, was sie eigentlich haben wollen. Sie wissen ungefähr, wohin es gehen soll, aber wissen nicht, wie das umgesetzt worden wird, haben teilweise noch nie ein Softwareprojekt gemacht und noch nicht durchgeführt und wissen eigentlich nicht, wohin. Ich kenne das auch aus manchen Bereichen. Ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können. Jedenfalls war das, wie aus der Pistole geschossen kam, das raus. Können Sie das ungefähr bestätigen? Mal, also das teilweise, ne? Das Problem ist, wohin soll das Ganze überhaupt führen? Dann wird teilweise oft mit Entwicklern, also mit Freiberuflern gearbeitet, was das ganze Lizenz- und Vertragskonstrukt natürlich nicht viel einfacher macht. Wer kümmert sich um das Lizenzmanagement? Gibt es bei Ihnen jemanden in der Firma, der sich um das Lizenzmanagement in den eigenen Projekten kümmert? Oder ist das einfach nur jemand, der, ja, im Team sind Sie jetzt dafür zuständig? Das kenne ich nämlich. Das sind teilweise dann wirklich auch die Developer. Letztens erzählte mir jemand, ja, ich muss jetzt für die letzten 3 Jahre Softwareprojekt, muss ich die Lizenz und Lizenzen der einzelnen Module und Softwaremodule, die wir dafür verwendet haben, aufarbeiten. Die Dame ist seit 4 Wochen dran, hat das ja noch nie irgendwie wirklich gemacht und ist total fertig, wenn man das so mal umgangssprachlich sagen soll, weil sie gar nicht weiß, wie sie das machen soll, wie sie sowas auflisten soll und wie die, das Problematische ist ja auch noch, dass die Lizenzen sich untereinander ja auch widersprechen können. Also wie löse ich sowas zum Beispiel auf, und damit ist der ITler eigentlich ein bisschen überfordert und eigentlich auch nicht sein Fachbereich, richtig? Die meisten holen sich dafür dann Kanzleien, die dann sagen, okay, hier, lieber Rechtsanwalt, kümmere dich bitte um das Lizenzmanagement, oder es gibt auch Agenturen, die das übernehmen. Wie ist das bei Ihnen? Wird einfach jemand ausgewählt aus dem Team, der das dann machen muss? Ja? Ja, ne? Ja. Wenn man sich so Tools anguckt wie GitHub, TFS, also Visual Studio Online und andere Tools, fehlt mir immer dieses ganze Lizenzmanagement so ein bisschen. Ich habe das auch schon ein Feedback an Microsoft gegeben. Es gibt immer so TXT-Dateien, wo dann Lizenz drin steht. Ja, da wird auch schon gegrinst, genau. Aber das Ganze mal irgendwie strukturiert aufzubereiten und das Ganze mal irgendwie so zu haben, dass man auch immer weiß, welche Lizenzversion oder welche Softwareversion man hat. Auch beim .NET Framework ist zum Beispiel so, arbeite ich mit anderen, mit den alten Frameworks gelten komplett andere Lizenzbedingungen als jetzt mit den neuen, wenn ich jetzt heute anfange, damit zu arbeiten. Also das ist wirklich komplett unterschiedlich und die meisten haben sich darüber eigentlich noch nie Gedanken gemacht. Auch bei der Kino, bei der .NET Franken, die saßen alle da und dachten so, was mache ich eigentlich? Also das Problem kann werden, wenn ich mit meinen Kunden etwas verkaufe und das Lizenzmanagement nicht sauber ist, das kann nachher richtig Ärger geben und kann richtig teuer werden. Deswegen werden wir heute mal so ein paar Hinweise geben und mal so ein bisschen in die Richtung gucken, wie sieht das eigentlich so ein bisschen aus juristischer Sicht aus. Wie so ein Arbeitsprozess abläuft, muss ich Ihnen, glaube ich, nicht erklären. Es gibt ganz viele verschiedene Prozesse und ganz viele verschiedene Projekttypen. Das Interessante ist für das Juristische ist die agile Programmierung, also wo man quasi vorher noch gar nicht weiß, was am Ende rauskommt. Das ist aber eigentlich das, was gerade bei Entwicklung für und in der Cloud, gerade für Cloud-Services und auch bei SharePoint Online, werden wir da nachher nochmal drauf kommen, eigentlich mittlerweile normal ist. Also wir haben ungefähr ein ungefähres Ziel in meinen letzten Softwareprojekten gehabt und dann hieß es, okay, während des Softwareprojekts in Zusammenarbeit mit dem Besteller ist dann am Ende irgendwie hoffentlich eine gute Software rausgekommen. Das Ganze rechtlich abzubilden ist unheimlich schwierig und wird heiß diskutiert, so seit 2005 in der Literatur auch. Da gibt es gar nicht viele Urteile zu, weil die meisten das entweder vor Schiedsgerichten oder halt intern regeln. Warum? Warum meinen Sie, gibt es da noch nicht so viele rechtliche Urteile? Auch zum BGH ist da noch nicht wirklich was gegangen. Jemand eine Idee? Die Unternehmen wollen nicht und auch die Softwareentwickler wollen nicht, dass die Informationen oder die Entwicklungen aus den Softwareprojekten irgendwie bekannt oder öffentlich werden. Oder auch die Probleme öffentlich werden, weil das pressetechnisch und ruftechnisch dann öfter mal ein Problem wird. Deswegen geht das oft nicht vor Gericht. Ich habe letztens noch mit einer Agentur gesprochen, die zu mir gesagt hat, ja, wir haben da ein Riesenproblem bei EVBAT, also einen öffentlichen Auftrag. Und wir haben irgendwie gepennt und das kostet uns jetzt super viel. Wir machen keinen Gewinn mehr und irgendwie brauchen wir da Hilfe. Am nächsten Tag rief er mich, ja, wir haben mit dem Geschäftsführer und dem Vorstand zusammengesessen. Wir haben entschieden, dass uns der Kunde zu wichtig ist und wir quasi dann mit dem Projekt die Hälfte des Projekts ins Minus gehen, aber das dann halt machen, um den Kunden halt nicht zu vergraulen und den Kunden halt weiter zu behalten. Das sind dann oft strategische Entscheidungen, wo man halt sagt, okay, das kann ich halt auch nicht immer machen. Irgendwann sind meine Reserven auch von der Firma aufgebraucht. Ich habe da auch mal so ein paar Statistiken mitgebracht. Ich habe mir mal angeguckt, wie viel von den Softwareprojekten gehen eigentlich schief. Welche Gründe hat das eigentlich, dass Softwareprojekte schief gehen? Und zum Großteil, also in allen Statistiken, die ich gefunden habe, das ist eine aus 2009, es gibt ganz viele Blogs, wo Statistiken zu finden sind, die sind aber oft nicht wirklich seriös, steht nirgendwo, dass der Programmcode schlecht ist oder dass das Programm nicht wirklich funktioniert. Also das ist nie so das Riesenproblem, sondern wie Sie hier genau sehen können, sind die oft die, oder die meisten Probleme ist eine schlechte Kommunikation, unklare Anforderungen. Da kommen wir wieder bei der agilen Programmierung. Wir haben ja eigentlich am Anfang keine Anforderungen, das Ganze ist unklar. Also das, da kommen die meisten Probleme her. Fehlende Projektmanagement-Methodik, kein fehlendes Risikomanagement. Also dass die meisten stürzen sich teilweise wirklich in die Projekte rein, ohne über diese Dinge vorher Gedanken gemacht zu haben. Und das sind die Punkte, an denen eigentlich Softwareprojekte am meisten scheitern. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Das sind so die meisten Statistiken, die ich dazu gefunden habe. Kann man das bestätigen?
32%
erfolgreich betrieben. Statistik aus 2009. Wir haben heute 2015. Ja, erfolgreich abgeschlossen, das sind die Kriterien, also Zeit, Budget, Eigenschaften und Funktionen der Software. Ja. Zu mir kommen die Leute oder fragen mich natürlich auch immer nur, wenn die Softwareprojekte kaputt oder kurz vorm Scheitern sind. Das heißt, ich bin da irgendwie bei 90%. Aber dazu kann man ja noch sehen, dass bei 44% mindestens einer dieser Kriterien oben auch gescheitert ist. Also entweder ist das Budget ausgelaufen, die Eigenschaften und Funktionen sind nicht da. Und zum Großteil, was ich stark immer kenne von den Bestellern auch, sie kriegen ganz viele Change Requests. Ich hätte gerne noch das, ich hätte gerne noch das, ich hätte gerne noch das. Und wenn ich dann einen Festpreis vereinbart habe, müssen wir halt sagen, okay, da muss man nochmal nachverhandeln, weil das nicht in den Anforderungen drin ist. Beziehungsweise, wenn ich die Anforderungen am Anfang schlecht formuliert habe, sind die Change Requests vielleicht dann doch drin und dann muss ich dann wieder Arbeitsstunden draufsetzen von meinen Entwicklern oder ich selber muss mehr arbeiten und das geht dann schon in den Verlustbereich rein. Kennen die meisten, oder? Haben alle schon mal ein Projekt gehabt, das, sagen wir mal, in die Hose gegangen ist, oder? Eins? Okay. Wir sind ja in 32%, hieß schon zu viel, also sagen wir mal 2/3 der Projekte. Ja, also Sie sind nicht in der Kamera drauf, nur ich. Oder? Ja. Ich habe mal so ein paar weitere Statistiken rausgeholt von Statista. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, weil Software, die ich entwickle, also ich habe mal eine Android-App entwickelt, die war eine halbe Woche später in den Torrent-Börsen und ich habe nichts daran verdient. Darauf habe ich mir gesagt, nie wieder so eine App entwickeln. Und ja, schauen wir uns das mal so ein bisschen an. Das ist auch eine Statistik aus 2013. Software, die quasi, ja, die in Deutschland illegal läuft. Ist jetzt nicht speziell auf Cloud-Software, sondern allgemein komplette Software. Hätten Sie das gedacht? 24%? Wenn ich so an mein Umfeld denke, manchmal denke ich, das ist eigentlich zu wenig. Da läuft viel, viel mehr Software, die nicht korrekt lizenziert ist oder die nicht korrekt im Einsatz ist. Ich glaube, Microsoft, Adobe, auch Apple und Co. können davon ein großes Lied singen. In der Spielebranche ist es zum Beispiel so, ich habe mit Blue Byte ein bisschen geredet, wir waren noch vorletztes Jahr auf so einem Medientreffen hier in Köln, die haben halt gesagt, sie entwickeln nur noch in der Cloud, beziehungsweise bieten nur noch Freemium oder halt Siedler Online, Ghost Online, sonstiges an, weil sie da quasi kontrollieren können und besser checken können, dass halt die Software nicht illegal genutzt wird. Und so haben sie es geschafft, in den ersten Jahren mehr Geld zu verdienen als mit 7 Box-Games, also mit 7 DVDs, die ich quasi rausgebe. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, welche strategischen IT-Projekte so mittelfristig im Unternehmen im Vordergrund stehen. Das fand ich also auch ganz interessant, was quasi so in Zukunft so ein bisschen auch von den Unternehmen gewünscht ist, wohin es gehen soll. Und auch wenn man Mobile Device für Mitarbeiter, Mobile Device Management, haben wir heute hoffentlich auch schon gesehen, gibt es auch mehrere, Peter macht da auch gute Sessions zu, also in welche Richtung es geht. Und es geht aus meiner Sicht immer weiter in die Richtung, dass man halt sagt, okay, SharePoint Online, Exchange Online Entwicklung, Apps für Office, die ich in den Office Store packe, also alles das, was irgendwas mit der Cloud, irgendwas mit Servern im Hintergrund angeht, das wird auch in Unternehmen immer wichtiger. Ich habe gestern noch, bin ich mit der Bahn gefahren, gestern noch, heute Morgen, aus München von Microsoft hier rüber. Und da habe ich in der Zeitung gelesen, der Bahnzeitung, ja, sie haben jetzt eine App entwickelt für Android und iOS, mit denen die User, die in der Bahn sitzen, untereinander chatten können. Und das Ganze wird dann über einen Bahnserver geleitet. Also auch da wieder quasi so die Cloud im Hintergrund als Unterstützung. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Gucken wir uns mal ein bisschen in den Vertrag. Oder gibt es dazu ein paar Fragen? Das sind ja eigentlich nur ein paar Statistiken gewesen. Gibt's nicht. Der Vertrag. Ich habe mal darunter so ein bisschen was geschrieben. Kauf, Dienst, Miete, Werkvertrag, dann gibt es noch Werklieferungsvertrag. Sagt Ihnen das irgendwas? So ein bisschen da, ne? Da wird genickt. Sehr, sehr gut. Ich habe gesagt, wir werden heute ein bisschen interaktiv. Ich kann ja, ne, kann ich darauf rummalen? Ja, ich kann darauf rummalen. Ich hoffe, jetzt geht der Bildschirm nicht aus. Der Vertrag muss eigentlich das, was ich mit meinem Kunden oder beziehungsweise meinem Besteller schließe, muss eigentlich die gesamte Situation des Softwareprojektes irgendwie abdecken. Kann er das? Hat er bisher bei Ihnen die Verträge, die Sie geschlossen haben, haben die das Softwareprojekt abdecken können? Da wird verneint. Sie können ruhig was sagen. Nein, eigentlich, also die meisten, die ich kenne, nicht. Genau. Wir haben Änderungen drin. Wir haben, ich habe das mal so ein bisschen hier zusammengeschrieben. Das, was großteils in den Verträgen nicht mit drin ist oder das, wo man sich eigentlich gar nicht schon am Anfang drum gekümmert hat. Gerade das Risikomanagement, Qualitätsmanagement bei den meisten wahrscheinlich schon. Dokumentenmanagement, ja, da habe ich ein Dokumentensystem, wo ich alles raufgebe. Ich habe vielleicht auch einen Change-Management-Prozess, wenn ich schon länger arbeite. Da gibt es auch ganz gute Vorlagen, die ich Ihnen gleich mal zeige, nämlich bei den EVB-IT-Verträgen. Wer kennt die? Einer. Da gibt es ein paar ganz gute Vorlagen, die man teilweise nehmen kann. Da fehlt auch ein bisschen was. Aber das ist schon mal was, wo man sagen kann, okay, da hat der Bund mit der Bitkom, also mit den IT-Verbänden verhandelt. Und da hat man schon mal so ein bisschen was man auch benutzen kann, was man auch selber mal umschreiben kann. Das ist so eine Empfehlung, die ich direkt mitgeben kann. Die kann man mal benutzen und dann die umschreiben. Und da ist man wesentlich rechtssicherer, als wenn man aus irgendwelchen Verträgen sich irgendwas zusammenkopiert. Das sehe ich nämlich ganz, ganz oft. Und das geht immer in die Hose. Ich habe jetzt einfach mal hier so zwei Symbole gegenüber bestellt, um das mal so ein bisschen zu zeigen. Aber ich würde sagen, wir gehen da mal direkt weiter. So im Raum der Zeit. Ich habe mal so ein bisschen Projektmanagement aufgeschrieben. Das, was auch in den ganzen juristischen Aufsätzen, die ich gelesen habe, auch alles mit drin stand. Was so in einem erfolgreichen Projektmanagement auch vor dem ganzen Vertragskonstrukt mit reingehört und was quasi erfolgreich ist. Ja, es steht ganz viel auf der Folie, aber die kriegen Sie ja auch nachher so, dass Sie da auch vielleicht einen Haken dran machen können, wenn Sie es gemacht haben. Machen Sie das alles? Keine Rückmeldung, also eher nicht. Ich habe natürlich auch die Liste der Mängel mitgebracht. Das sind die häufigsten Mängel, die dabei auftreten oder die in der Projektumsetzung auftreten. Die kommen ja dann aber schon bekannter vor, oder? Ja, da, bei Mängeln sind wir bekannter. Das Ganze müssen wir irgendwie abfangen. Und eigentlich geht es mir vorrangig mehr über die Mängel als über die Erfolgreiche, weil bei dem Erfolgreichen habe ich kein Problem. Da kann der Vertrag eigentlich aussehen, wie er will. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, ich mein Geld quasi als Entwickler bekommen habe und nachher auch was Gewährleistung und Haftung angeht, da niemand noch mehr kommt, ist das eigentlich in Ordnung. Ne? Wo kein Kläger, da kein Richter, läuft eigentlich. Problematisch ist das Ganze, was häufig, was wir ja am Anfang der Statistik gesehen haben, zum Scheitern des Projekts führen kann. Das muss nicht unbedingt der Code sein. Das ist oft Projektmanagement basierende Ereignisse, wie jetzt hier einfach mal so mangelhafte Zeitplanung, mangelhafte Aufwandseinschätzung. Also ich kenne das ganz oft, dass halt der Aufwand, also das ist einer der großen Punkte. Man hat ein Angebot abgegeben, man hat einen Preis für ein bestimmtes Projekt bestimmt und am Ende merkt man, ich laufe mit 2000 Stunden drüber. Und jetzt habe ich ein Problem, weil die kriege ich ja bei einem Festpreis zum Beispiel eigentlich nicht bezahlt, wenn das eben meine Planung ist. Also das ist oft wirklich ein Problem und oft schwierig. Und da muss man halt schauen, okay, wie fange ich das Ganze ab und wie versuche ich das irgendwie zu regeln. Ich habe Ihnen mal, ich hoffe, man kann das sehen. Ja, ich hätte vielleicht doch weiße Schrift nehmen sollen, aber ich hoffe, Sie können das lesen. Ich habe mal, um das Ganze abzufangen, mal überlegt, was gehört alles in so einen Vertrag rein, was habe ich in den ganzen Softwareverträgen immer gesehen, was ist auch in denen drin, die ich quasi schließe. Vertrag mit dem Kunden ist klar, da stehen schon sehr, sehr viele Regelungen drin, das ist quasi der klassische Vertrag. Was ich da direkt hingeschrieben habe, ist wichtig, eine Präambel. Warum? Haben Ihre Verträge eine Präambel? Nee, eigentlich nicht. Ne? Auch in den EVB-IT-Verträgen fehlt die Präambel. Warum ist die Präambel eigentlich aus meiner Sicht, bevor ich schreibe, einen Vertrag zu schreiben, das absolut Wichtigste? Können Sie sich das vorstellen? Was ist überhaupt eine Präambel? Die meisten kennen das irgendwie aus dem Grundgesetz, da steht auch so Präambel davor. Präambel beschreibt quasi, warum der Vertrag überhaupt geschlossen wurde. Was Ziel des Vertrags ist, wer am Vertrag beteiligt ist und das bitte so speziell wie möglich. Ich habe das Ganze auch, ne, auch geübt, Präambeln zu schreiben. Am Anfang waren die immer sehr allgemein, ruhig mit allen möglichen Fachbegriffen, so speziell und so genau wie möglich auf das jeweilige Projekt bezogen. Warum? Stellen Sie sich vor, eins der Mängel im Projektmanagement oder eins der anderen Mängel aus der Statistik, das geht einfach kaputt. Da gibt es ein Problem und wir müssen nachher, sagen wir mal, das Projekt, Softwareprojekt, was so die Standardlaufzeit eines Softwareprojekts? 3 Jahre? Was so die Standardlaufzeit? So im Durchschnitt? 8 Monate, okay. Ich kenne auch Softwareprojekte, die 3 bis 4, 5 Jahre gehen, über mehrere Projektstufen, mehrere Projektteile. Auch nach 8 Monaten, überlegen Sie mal, wissen Sie noch genau, unter welchen Voraussetzungen vor 8 Monaten der Vertrag geschlossen wurde, welches Ziel mit dem Kunden vereinbart worden ist in dem Gespräch, in dem man am Tisch zusammengesessen hat. In der Regel weiß man das nicht. Und alle, auch Mandanten und auch Mitarbeiter und Sonstiges, auch bei mir selber fällt das auf, im Grunde genommen weiß das niemand. So, und dafür ist die Präambel wichtig, weil da steht drin, was eigentlich Ziel des ganzen Projekts war, worauf es hinauskommen sollte, wer zusammenarbeiten sollte, was wirklich in dem ganzen Softwareprojekt passieren soll. Das muss nicht lang sein, reicht auch eine halbe Seite. Aber da kann man dann in dem Gerichtsverfahren einfach nehmen, sagen, okay, wir gucken uns die Präambel an und legen quasi den Vertrag so aus, indem wir reinschauen, was wollten die Parteien eigentlich? Weil das ist nämlich das Wichtige, was wollten die Parteien zum Vertragsschluss? Und das muss normalerweise dann ausgelegt werden. Das heißt, der Richter, ja, muss mit Befragung einfach, oder Sie müssen auch aussagen, was wirklich am Anfang des Projektes passiert ist. Und das weiß niemand. Machen Sie sich Notizen? Auch nicht zu diesem Punkt. Und da kann es halt dann auch immer negativ für einen ausfallen, wenn das nicht mehr klar ist. Und wenn das halt in einem Vertrag, in der Präambel direkt am Anfang drinsteht, beide Parteien unterschrieben haben, ist das eigentlich klar und fest. Und dann muss dann nicht mehr lange darüber diskutiert werden. Also deswegen immer super wichtig, wenn Sie Verträge machen, immer eine Präambel vorne rein und immer reinschreiben, was wollten Sie überhaupt, warum, Warum ist der Vertrag geschlossen worden? Auch vielleicht auf welche Zeit, mit welchen Firmen, wieso ist das eigentlich alles passiert? Also genau diese grundlegenden, wichtigen Fragen, die normalerweise im Vertrag nicht reingehören, die gehören alle in die Präambel. Allgemeine Geschäftsbedingungen, auch eine schöne Sache, vor allen Dingen, wenn die sich gegenseitig widersprechen. Da muss man, sollte man das auch im Vertrag regeln, welche allgemeinen Geschäftsbedingungen von wem gelten und welche vorgehen. Datenschutzvereinbarungen. Auch ganz oft wird das so ein bisschen geschludert. Man kann auch Datenschutz, nicht nur Vereinbarung, sondern auch Datenverarbeitung. Also wenn ich mit personenbezogenen Daten meines Kunden arbeite, das passiert relativ schnell. Ich soll zum Beispiel, nehmen wir auch ruhig den SharePoint Online, ich soll dort alle Mitarbeiter, Mitarbeiterdatenbank aufbauen und da sollen ein paar Workflows laufen, dass die Mitarbeiter regelmäßig an ihre Abrechnungen erinnert werden und. Das heißt, da arbeite ich auch schon direkt mit personenbezogenen Daten. Das heißt, ich muss auch, da ich ja extern bin und nicht zu der Firma gehöre, muss die Firma mit mir eine Datenschutzvereinbarung schließen. Wie wird mit den Daten umgegangen? Was passiert am Ende des Projekts? Also die Daten müssen gelöscht werden. Wann werden die gelöscht? Nach wie vielen Tagen werden die gelöscht? Und diese ganzen Geschichten gehören normalerweise in so eine Datennutzungsvereinbarung, Datenschutzvereinbarung mit rein. Geheimhaltungsvereinbarung, hat die schon mal jemand von Ihnen geschlossen? Ja, klar, also bei den Geschäftsführern, klar, auch ein so ein Punkt. Sehr, sehr wichtig, dass halt Projekte oder Projektteile halt eben nicht nach draußen kommen oder geschützt werden, auch eigene Geschäftsbereiche geschützt werden. Pflicht- und Lastenheft ist, glaube ich, für Sie alle relativ klar. Das ist das, was man macht. Aber das ist das, was auch oft am meisten schief geht, weil halt unklar drinsteht, was eigentlich im Projekt passieren soll. Lizenz, Auflistung, Übertragungsschemata. Kommen wir schon zu den spannenderen Sachen. Ja, das ist so das, wo die meisten auch immer sagen, fehlt irgendwie. Es gibt in den EVB-IT-Verträgen gibt es ein schönes Schema, das heißt Nutzungsvereinbarungsschema oder so für die Lizenznutzung. Da listet man quasi auch schon bei Vertragsschluss auf, welche Lizenzen quasi eingekauft werden, also ein Kaufvertrag vorliegt, welche Lizenzen über Customizing, also mein Werkvertrag, verändert werden oder ob das Ganze quasi dann über einen Werklieferungsvertrag, wo quasi der Kauf im Vordergrund steht, abgewickelt wird und macht quasi eine Nutzungsrechte-Matrix. Und da sieht man dann auch immer sofort, okay, welche Lizenzen könnten gegeneinander stehen? Welche könnten wirklich sich auch gegeneinander aufheben oder könnten machen Probleme? Oft ist das mit Open-Source-Lizenzen, die sowas wie Copyleft drin haben. Sagt Ihnen das was? Ja, da hinten, da. Was ist Copyleft? Was für ein Prinzip verbirgt sich dahinter? Wissen Sie das ungefähr?
Nee, das Copyleft mir sagt,
ja, ja, und ja, nicht ganz, war vom Wort her gut übergeleitet, ist es aber nicht hundertprozentig, sondern in den Open-Source-Verträgen, den Standardverträgen ist das quasi alles, was ich in das Projekt reinstrecke, wird ebenfalls unter Open-Source lizenziert und ich muss gegen jeden lizenzieren, der kommt. Da gibt es so Routerhersteller, die auf Open-Source-Basis ihre Software gebaut haben. Und dann ist die Konkurrenz gekommen, hat den Router aufgeschraubt, die Software runtergeladen, 1:1 mit ein paar anderen Bildchen auf ihre Router gepackt und waren 3 Jahre Entwicklungsarbeit vorbei und ist halt auf dieser speziellen Open Source, also GPL2, GPL3 basierend abgeschlossen worden und die Herren konnten sich natürlich, haben versucht sich dagegen zu wehren, wo du sagst, nein, GPL V3 oder V2 ist hier in Deutschland mittlerweile auch gerichtlich anerkannt. Es muss mit jedem Dritten lizenziert werden und ihr könnt eure Sachen, die ihr da reingesteckt habt, nicht schützen. So. Ist auch schon ein großes, kann zum großen Problem werden. Deswegen sind solche Nutzungsrechte-Matrixen immer ganz wichtig. Absprachen und Gesprächsprotokolle gehört natürlich auch mit rein. Am besten gegenseitig unterschrieben. Und am besten mal so ein Tipp, bitte auch auf jeder Seite. Auch wenn es nur ein Kürzel ist. Und bitte diese Gesprächsprotokolle zusammentackern und nicht einzeln rumliegen lassen. Und nein, eine E-Mail reicht nicht aus, dann doch bitte ausdrucken. Leider, ich weiß, ich drucke auch ungern aus, aber das bitte ausdrucken, auf ein Blatt Papier gegenseitig unterschreiben lassen, zur Not hin und her schicken, zusammentackern, auf jeder Seite ein Kürzel, damit man nachher nicht sagen kann, diese Seite habe ich nicht gesehen. Doch, haben Sie, gucken Sie, haben unten ein Kürzel gemacht. Einfach so Tipps, wenn es mal schief geht. Änderungsverfahren, das sind sowas, was man auch aus dem EVB-IT-Verträgen gibt, wo es halt da Vorlagen gibt, die zeichnen gleich, wo sie die herkriegen. Das sind sowas, was man üblicherweise in den Anhang packt. Was aber üblicherweise auch ganz, ganz wichtig ist, wer ist überhaupt mein Ansprechpartner? Wie läuft so ein Änderungs-, also Change-Request überhaupt ab? Und was kriege ich dafür? Oft wird immer gesagt, okay, wir machen einen Maximalbetrag für diesen Change-Request im Rahmen des Projekts, damit es halt für den Besteller nicht aus dem Rahmen läuft. Für Sie, also wenn Sie das verkaufen, ist es natürlich eher interessant, diesen Maximalbetrag rauszulassen. Können Sie ja mehr verdienen, ne? Richtig? Ja, dann kann man nämlich dann am Ende abrechnen und sagen, so und so viele Stunden haben wir zusätzlich gebraucht für zusätzliche Feature und rechnen das am Ende ab. Das müssen Sie halt verhandeln, dann gibt es so einen Leistungsnachweis, Störungsmeldungsformulare, also normalerweise wird das ja häufig, ich kenne das in GitHub, TFS, also Visual Studio Online und so weiter, wenn es da Probleme gibt, Bugs, wenn der Kunde da mitarbeitet, das wird normalerweise direkt mit reportet. Ich habe auch immer dem Kunden einen Zugang gegeben zum Teil, also nicht am Anfang, aber so in der Mitte, Ende, dass er auch selber schon mal das Softwareprojekt antesten konnte und dann wurde dann direkt quasi Bug geschrieben, hier ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Das läuft mittlerweile heute alles relativ gut. Das Wichtige ist nur, was leider in diesen Tools immer so ein bisschen fehlt, ist die Exportfunktion. Ich bräuchte eigentlich eine Auflistung, eine Liste, die ich ausdrucken kann, kommen wir wieder leider zum Ausdrucken oder als PDF habe, wo diese ganzen Bugs, Fehler, Reporte und so weiter drinsteht. Warum? Weil wenn es nachher zu Problemen kommt, dass ich halt nachweisen kann, dass es an dem Tag gekommen und nach so und so vielen Tagen haben wir den Fehler gelöst und nachher nicht gesagt wird, ja, aber Sie haben 7 Tage länger gebraucht, Sie kriegen jetzt nur noch die Hälfte des Geldes, weil das außerhalb der Zeit gelaufen ist. EVB-IT-Verträge, das sind normalerweise die IT-Verträge der öffentlichen Hand. Einige haben auch schon gesagt, ja, kennen wir. Da gibt es ein paar, da gibt es sogar ein paar neue dann. Es wird auch immer wieder verhandelt mit der, also mit dem Bund und der Wirtschaft. Und da gibt es natürlich für den Kauf, für die Erstellung, für Systemlieferung. Ich habe immer so ein Screenshot gemacht, so oben zum Beispiel für eine Nutzungsrechte-Matrix. Da wird dann quasi bezeichnet, was ist das? Standardsoftware, individuelle Software, welche AGBs gehen vor, was ist das überhaupt? Das ist also gar nicht so schlecht. Wie sieht das aus? Welche Lizenzen gelten? Werden die dauerhaft überlassen? Sind das nur Mietlizenzen? Gerade beim SharePoint Online ist das ja ganz wichtig, das ist eine Miete, dieses Service, ja nicht die eigene SharePoint-Farm, die ich im Keller habe, die ich quasi dann auch komplett so verkaufen könnte zum Beispiel. Ist es nur Software, ist es Software mit Hardware? Das ist immer ganz, ganz entscheidend, was ich habe. Und dann gibt es quasi Erstellungsverträge, die relativ lang sind mit AGBs, also mit allgemeinen Geschäftsbedingungen dazu. Und man muss sich immer beides parallel angucken, das als Tipp. Nicht den Vertrag gesondert, der gilt immer mit den AGBs zusammen. Das sind viele Seiten, gerade fürs IT-System. Da gibt es alleine eine 500-seitige Anleitung zum Ausfüllen dieses Vertrags. Nein, müssen Sie nicht alles machen, aber wenn Sie zum Beispiel überlegen, eigene Verträge zu schreiben, wäre das mal ein Hinweis, wo man sagen könnte, da kann man mal nachgucken, wie so etwas in ungefähr passt. Was fehlt aber bei den EVB-IT-Verträgen? Die Präambel. Die gibt es nicht und die ist da gar nicht vorgesehen, sollte aber rein. Also deswegen sage ich auch immer, auch bei EVB-IT-Verträgen oben dann eine Änderung machen und die Präambel oben reinschreiben. Also das fehlt zum Beispiel, aber die kann man, da steht auch die Webseite unten drunter, kann man sich die runterladen und anschauen. Klar? Also mal so als Praxistipp. Die sind gar nicht schlecht, weil die sind nämlich relativ ausgeglichen. Man kann die natürlich ändern und ja, ein bisschen zum eigenen Vorteil. Da wird schon gegrinst, haben Sie wahrscheinlich auch schon gemacht. Minimaler Exkurs, Pflichtenheft, auch ein Teil des Vertrags. Das sind so die Standardpunkte, wo die Juristen sagen, das gehört in ein Pflichtenheft. Von wem ist das Pflichtenheft zu erstellen? Vom? Steht ja da. Okay. Ja, genau. Genau, vom Auftraggeber, der sollte das normalerweise erstellen. Oft gibt es das, dass man halt sagt, okay, man erstellt das mit dem Auftraggeber zusammen, das habe ich schon gesehen, genauso wie das Lastenheft. Ja, schwierig sind wir schon im Dienstverhältnis, also Dienstleistungsvertrag, müsste man eigentlich immer trennen. Also sowas sage ich immer, das sollte man trennen von der reinen Projekterstellung, weil es zwei unterschiedliche Vertragstypen sind. Da sollte man dann nochmal einen gesonderten Vertrag schließen, um dann da auch die Haftung und sonstiges abzustellen. Aber das ist das quasi, was da reingehört. Großteils ist das leider nicht da drin. Dann sollte man auf alle Fälle nachfragen oder wenn es zum eigenen Vorteil ist, naja. Überlegen Sie sich, ob Sie fragen oder nicht. Da gebe ich jetzt keine Empfehlung. Aber das kennen Sie, hoffe ich. Ungefähr. Okay. Das habe ich auch extra nochmal mitgenommen. Sie kriegen die Folien auch, damit Sie quasi, wenn Sie sowas nochmal haben, einfach abhaken können. Das ist also das, was auch von der Rechtsprechung quasi anerkannt wird. Das muss da mindestens drin stehen. Es gibt nicht viel, aber ein bisschen. Und das steht da drin. Wie ist das denn? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, noch ein bisschen. Wie ist das mit den ganzen Vertragsarten? Ich mache die mal direkt alle auf. Ja. Ja, klar. Ja.
Ja. Wie mache ich das denn bei einem, speziell bei einem agilen Projekt, ja, wo ich vielleicht bei Jugoslawis als Städte definiere und die Inhalte so hoch da am Anfang verstehen zum Vertragsschluss?
Bei der agilen Softwareentwicklung gibt es das nicht. Also eigentlich gibt es das nicht. Haben wir auch die riesengroße Problematik, das irgendwie juristisch abzubilden und irgendwie juristisch das auch vertraglich sauber hinzubiegen? Ich springe jetzt einfach mal direkt dahin, um das zu beantworten. Gibt es nicht, sollte man überlegen, wie man das ganze Softwareprojekt dann aufzieht und wie man das benutzt oder wie man das macht. Es gibt aus der Literatur drei Möglichkeiten, das Ganze abzubilden. Das erste ist eine Aufspaltung des ganzen Projektes in Projektphasen und jede Phase mit einem eigenen Vertrag zu versehen. Ist eine Möglichkeit, das ist auch anerkannt, Phasen- oder Verlaufsmodelle, ist hoffentlich Ihnen auch bekannt. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Da wird aber auch diskutiert, ob zum Beispiel auch die Planungsphase dienstvertraglicher Rahmenvertrag hier vorliegt oder auch nicht. Wie das mit, ob hier quasi eine Erfolgshaftung dahinter liegt, also ob wirklich ein Erfolg, also ein fertiges Projekt oder eine fertige Planung am Ende vorliegt, dann könnte man schon wieder überlegen, ist es vielleicht doch eher ein Werkvertrag. Da kommt man schon wieder in die Probleme. Da kommt es immer ganz genau darauf an, was mache ich überhaupt und welche Kriterien oder welche Schwerpunkte in meinem Vertrag habe ich. Nicht mal jeder Jurist kriegt das auseinandergedröselt, sondern es ist wirklich immer die Frage, was ist der Kern, der Schwerpunkt des Vertrags. Es kann ein Dienstvertrag sein, es kann aber auch ein Werkvertrag sein. Es könnte theoretischerweise auch ein Kaufvertrag sein, wenn ich quasi schon eine fertige Vorlage habe und nur noch den Namen oben ergänze. Also da muss ich, das ist recht wirklich schwierig, dann wird natürlich so die einfachsten Sachen, die gehen dann hin und sagen, wir machen dann einen reinen Werkvertrag aus allem. Das ist aber relativ schwierig umzusetzen, auch ein reiner Dienstvertrag wird man bei der agilen Programmierung nicht hinbekommen. Es gibt mehrere Vereine, im Moment tagen die auch für die IT-Juristen sozusagen in Deutschland, Arbeitsgruppen und so weiter. Es gibt auch Kanzleien wie Herting in Berlin, die dazu Webinare machen. Man könnte allein über agile Programmierung ein Wochenseminar machen, mindestens, um das Ganze irgendwie abzubilden. Das ist aber eigentlich das, womit wir täglich arbeiten und womit wir arbeiten müssen. Und da sieht man wieder, die IT ist schneller als der Gesetzgeber und jede Rechtsprechung, die es eigentlich, oder wenigstens die Rechtsprechung dort Schritt halten sollte. Das andere Beispiel, um es auch abzuschließen, ist ein Gesellschafterverfahren. Wenn man sagt, okay, wir haben mehrere Personen, mehrere Firmen, die an diesem Projekt beteiligt sind und entweder gründen wir eine Gesellschaft oder wir nehmen quasi eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sonstiges, ne? Ist ja einfach nur, man hat relativ schnell ist man in der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, man braucht nur ein gemeinsames Ziel, es müssen mehrere Personen sein und schon hat man eine Personengesellschaft in dem Bereich und sagt dann, okay, man bildet das über so einen Gesellschaftsvertrag ab. Hätte den Vorteil, hätte das für Vorteile, wenn man das auf Basis so eines Gesellschaftervertrags macht, mit dem Ergebnis eines fertigen Softwareprojekts? Genau, die haften gleich und ich kriege alles im Innenverhältnis, also innerhalb der Gesellschaft ausgeglichen. Ich kann innerhalb der Gesellschaft, mit einem Gesellschaftervertrag, kann ich relativ viel handeln und kann innerhalb der Gesellschaft das Ganze ausgleichen, weil ich ja ein gemeinsames Ziel habe, gemeinsames Ergebnis. Vielleicht kann ich auch die Software am Ende gemeinsam vertreiben, kann einen gemeinsamen Lizenzvertrag schließen. Da bin ich wesentlich einfacher dran als quasi bei zwei verschiedenen Firmen, die irgendwie versuchen, miteinander zu arbeiten. Das kann man nicht immer machen. Ich würde sagen, das ist was für wirklich große Softwareprojekte. Bei den kleineren, ne, erstell mal gerade eine App, wissen aber noch nicht, wohin, mache ich nicht erst einen Gesellschaftervertrag. Wäre aber sinnvoll, sonst ist wirklich, also das, was standardmäßig man macht, das ist eigentlich auch so die Standardlösung bei jedem Softwareprojekt, man versucht das Ganze in verschiedene Phasen zu unterteilen und dann damit zu hantieren. Beantwortet?
Ja.
Gut.
Ja. Ja. Inwiefern kriegt man Gesellschafterverträge hin, wenn die Personen, die in der Gesellschaft sind, Mitarbeiter eines Unternehmens sind?
Ich kann entweder die Unternehmen nehmen, also die Unternehmen sind Gesellschafter der Gesellschaft, oder ich gehe zum Beispiel hin und sage, ich gründe eine Gesellschaft aus den jeweiligen Mitarbeitern. Das wird dann aber schon schwieriger, das ist richtig. Also wahrscheinlich eher dann die Firmen als Gesellschafter und dann das im Innenverhältnis ausgleichen. Ist auch nicht einfach, würde ich jetzt auch nicht jedem ITler sagen, macht das alleine. Das sind Vertragskonstrukte, wo man leider dann doch einen Juristen braucht. Das liegt aber nicht daran, weil es zum Beispiel keine Vorlagen oder so gibt, sondern einfach, weil jedes Softwareprojekt anders ist und weil es halt in diesem ganzen Bereich keine Rechtssicherheit eigentlich gibt. Ich wage mich jetzt mal ein bisschen raus, aber ich sage, es gibt da keine wirkliche Rechtssicherheit. Das heißt, sobald ich sowas mache, also mit dem ich eigentlich täglich arbeite, habe ich Probleme. Ich will Ihnen jetzt keine Angst machen. Ich habe heute ja auch schon ein paar Hinweise gegeben, in welche Richtung, ne, wo man darauf achten sollte, was drin sein sollte. Aber das ist gerade bei agiler Softwareentwicklung extrem, extrem schwierig. Vertragsarten wollte ich auch nur ganz, ganz kurz machen. Es gibt verschiedene. Und auf eine will ich mal ganz speziell hingehen. So viel Zeit haben wir nämlich noch. Ja, haben wir. Habe ich jetzt mal aus Sicht des Verwenders, also aus unserer Sicht als Softwareentwickler aufgebaut, so Vor- und Nachteile. Warum ist ein Kaufvertrag immer oder zum Großteil sinnvoller als ein Werkvertrag? Ich lese Ihnen das jetzt nicht alles vor, aber so ein paar Punkte finde ich doch ganz gut. Pro für einen Kaufvertrag ist, ich habe keine Abnahmen. Das heißt, ich verkaufe das gesamte Produkt. Ich sage jetzt auch in der Regel, nicht immer, teilweise ist auch wirklich dann der Werkvertrag besser, aber ich habe quasi keine Abnahme, ich habe das, was Selbstvornahme angeht, kürzere Gewährleistungsfristen und. Das im Gegensatz zu einem werkvertraglichen Vertrag hier wirklich Vorteile darlegen für den Verwender. Also wenn ich wirklich das ganze Produkt als Kaufvertrag mache, also ich verkaufe es, das ist in Großteilen nicht so wirklich zu machen. Wenn ich aber Standardsoftware nehme, ich sage jetzt wirklich mal, ich baue eine SharePoint-Farm auf, das ist Standardsoftware, also der Server an sich ist Standardsoftware. Wenn ich Customizing nur 10%, man sagt bis 27% habe, könnte man das alles noch unter einen Kaufvertrag oder einen Werklieferungsvertrag nehmen, wo auch Kaufrecht angewendet wird, dann wäre ich aus dem Werkvertrag raus und könnte wirklich in die Richtung gehen und sagen, okay, ich verkaufe das ganze Konstrukt Ihnen und habe damit, was Abnahmen angeht, gut, was natürlich der Nachteil ist, ich habe keine Abschlagszahlung, keine Teilvergütung, sondern erst Vergütung am Ende. Aber das könnte ich zur Not im Kaufvertrag mit einer Vorzahlung, Vorschuss, was auch immer, eventuell auch noch regeln. Also das geht und komme da auch noch weiter. Also das nochmal so, warum und wo quasi die Konstrukte zwischen den verschiedenen Verträgen liegen. Das ist bei der Softwareentwicklung, gerade bei der Softwareentwicklung, wenn ich zum Beispiel einen SharePoint Online nehme, nicht ganz so einfach. Da gibt es nämlich zum Beispiel einen Punkt, der extrem, ich guck mal gerade, wo der ist, der da extrem nochmal herausstricht, sind nämlich die Ergebnisse. Die Ergebnisse aus den Softwareprojekten, das sind auch Pflichtenhefte, Lösungskonzepte, das kennen Sie alle, ne? Das ist jetzt nichts Neues für Sie. Jetzt haben wir aber das Problem bei Computerprogrammen, bei Quellcode. Der BGH hat gesagt, alles das, was auf so einer Software ist, ist eine bewegliche Sache. Also alles das, was auf einem Datenträger ist. Und das kann ich übereignen, kann ich quasi dem anderen Eigentum dran verschaffen. Und das fällt unter 90a, beziehungsweise 90a sind Tiere, unter § 90, nämlich Sachen, bewegliche Sachen. Das kann ich quasi übereignen, verkaufen. Wie ist das mit Cloud-Software, also mit... Wenn ich einen SharePoint Online nehme und den customize und das Ganze, das kann ich ja nicht auf CD brennen und dem quasi mit CD übergeben und damit den Rechtsakt vollziehen. Ja, was sagt die Rechtsprechung dazu? Nix. Gibt noch nichts dazu. Also im Moment ist es so, wenn ich Software verkaufe, Software weitergebe und das Eigentum meiner Software verschaffen will, sollte ich das am bestenfalls auf einer DVD, auf einer CD oder sonstiges machen. Rechtlich gesehen. Für unseren ITler oder auch für mich ist das irgendwie, ich lege das in einen ZIP auf einen SharePoint Online oder sonst wo und dann kann er sich das runterladen und fertig. Reicht doch. Schwierig. Also die Diskussion ist da relativ groß, ob Software, die irgendwo auf einer Cloud-Maschine liegt, ob das wirklich dann eine bewegliche Sache ist, die ich überhaupt übereignen kann. Also sowas wie ein Stift. mal als Beispiel. Also da ist man noch nicht ganz klar und da haben wir schon direkt ein Problem eigentlich. Ich kann da jetzt keine hundertprozentige Empfehlung geben, aber ja, hoffen wir mal, dass das keine Probleme gibt in Zukunft. Bisher hat sich da, glaube ich, auch noch niemand dran gewagt und da Problem draus gemacht, oder? Also ich kenne aus der Praxis keiner, der sich da ein Riesenproblem draus gemacht hat. Das so mal als Schwerpunkt für die ganze Vertragsgeschichte. Ja. Ja. Ja, klar.
Also was bedeutet jetzt, wenn wir Apps entwickeln, wir stellen unseren Kunden Apps zur Verfügung, dass eigentlich rein rechtlich betrachtet gar kein Kaufvertrag zustande kommt, weil wir eigentlich da nichts übernehmen, ist das nicht?
Also was den Quell- und Objektcode angeht, also den...
Genau, aber man kann ja immer als Kunde dann sagen, ich habe eigentlich gar nichts bekommen.
Deswegen auf CD, DVD brennen und dem schicken.
Ja.
Ja.
Wenn wir den Kunden gar nicht kennen, weil er erstmal so App Store geht.
Ja gut, App Store und diese ist wieder was ganz anderes, weil man da halt mittlerweile davon ausgeht, dass da quasi ein Kaufvertrag und sonstiges zustande gekommen ist. Da ist man, also es geht wirklich um das Softwareprojekt, die Individualsoftware, die ich für jemanden schreibe. Nicht in die App Stores. App Store-Geschichte ist wieder eine andere Thematik. Hier geht es wirklich um die Softwareentwicklung, die ich komme zu Ihnen und sage, ich brauche eine App, eine SharePoint-App für mein Abrechnungswesen. Dann ist das eine Individualsoftware. Ja.
Aber da es ja Individualsoftware ist und ich nutze, sind es aber doch auf beidseitigen zweiseitige Willenserklärungen. Das heißt doch eigentlich hätte ich es doch damit dann auch abgeführt.
Richtig. Kaufvertrag, Unterschied, Verfügungs- und Verpflichtungsgeschäft. Das ist das Verpflichtungsgeschäft. Verfügungsgeschäft ist das Sachenrechtliche. Es geht hier um das sachenrechtliche Übergabe, Eigentumsverschaffung. Ja, in Deutschland gibt es zwei und beides kann einzeln voneinander kaputt gehen und ja. Ich liebe dieses Thema, aber für jeden anderen ist das so ein bisschen schwieriger. Ja.
Wenn wir über Cloud sprechen, reden wir wahrscheinlich auch über Services, die wir in der Cloud zur Verfügung stellen. In diesem Fall haben wir
ein. Deswegen das dicke Problem hier bei den Geschichten, ja.
Und dann würden wir eigentlich wahrscheinlich einen Mietvertrag abschließen, weil der deckt sich ja.
Zum Beispiel, genau. Das wäre eine Möglichkeit, dass ich jetzt sage, okay, Sie mieten die halt an für einen bestimmten Betrag im Monat. Innerhalb dieses Mietvertrages sind bestimmte Pflichten und Rechte hat jeder. Das heißt, ich stelle Ihnen die Software in der jeweils aktuellen Version zur Verfügung. Also ne, ich als Vermieter, ne, Vermieter ist es nicht, doch als Vermieter, gebe quasi ja, wie eine Wohnung zur Verfügung. Und das Ganze, was da drinnen passiert und was da, ne, was der Kunde da drinnen macht, ist halt seine Sache. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ich kann aber auch, ja, theoretisch kann ich auch diesen Quellcode auf eine DVD brennen und dem schicken. Theoretisch. Ich würde es immer machen, aber wie gesagt, dazu gibt es noch nichts. Also da wird noch diskutiert, seit 2003 ist das eine heiße Diskussion. Der Gesetzgeber hat da auch noch nicht gehandelt. Also da sind wir noch nicht, ja. Ich hätte was Positives erzählen wollen, aber ich wollte Sie da ein bisschen sensibilisieren. Ein paar Minuten haben wir noch, 10 nämlich, dann können wir noch so ein bisschen in das Projekt gehen, beziehungsweise noch einen Mini-Exkurs machen, ein bisschen ins Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht. Was kann ich eigentlich schützen? Was kann ich in meinen Verträgen eigentlich da für mich schützen? Was kann ich weitergeben? Ich habe mal so ein bisschen was aufgeschrieben. Es gibt das Computerprogramm oder auch Programme werden in vielen Gebieten erwähnt. Es gibt sogar Richtlinien über den Rechtsschutz von Computerprogrammen. Wer kennt die? Keiner wahrscheinlich. Ich wusste am Anfang, als ich mit der Softwareentwicklung angefangen habe, wusste ich das auch nicht. Natürlich das Urhebergesetz kennt man und man weiß auch, dass die 69a bis 69g natürlich neu sind. Warum weiß man, dass das neu ist? Alles, was so ein A dran hat, alles, was erweitert wurde, ist quasi relativ neu und das ist auch immer wieder verändert worden. Da gibt es auch die Paragraphen sind immer wieder verändert worden. Aber da steht so ein bisschen was drin und da kann man sich auch so ein bisschen dran halten. Da steht zum Beispiel drin, was eine Datenbank ist oder zum Beispiel, was ein Computerprogramm ist. Das ist jetzt die juristische Definition für ein Computerprogramm im Urheberrecht. Computerprogramme im Sinne dieses Gesetzes sind Programme in jeder Gestalt einschließlich des Entwurfsmaterials. Also auch das Entwurfsmaterial zählt urheberrechtlich zum Computerprogramm. Als ITler würde ich sagen, naja, ist eigentlich nicht das Programm, ne? Also Programm ist für mich der Quellcode, den ich entwickle und den ich baue. Das Interessante ist, bei Computerprogrammen oder beziehungsweise dann auch Urheber eines Computerprogramms, da gibt es auch jede Menge Diskussionen, Urteile, Literatur dazu. Urheber muss eine bestimmte Schöpfungshöhe erreicht werden. Urheber kann nur ein Schöpfer sein. Ein Schöpfer ist immer eine natürliche Person. Also es kann kein App, ich sage mal 1&1 Webbaukasten, Website-Baukasten, obwohl man mittlerweile davon ausgeht, es gibt diese App-Baukästen, die Microsoft oder auch andere Unternehmen jetzt immer weiter in den Markt bringen, damit man halt schnell seine eigenen Apps und seine eigene Software zusammenklickt. Und da gibt es mittlerweile ein Urteil, das sogar gesagt wurde, dass das Ergebnis dieses Zusammenklickens eine individuelle Auswahl ist und die Schöpfungshöhe erreicht wurde. Das Schöne ist damit, nämlich bei Computerprogrammen ist es so, dass die Schöpfungshöhe nicht so hoch liegt, als wenn ich jetzt einen neuen Motor erfinde oder eine neue Chemikalie oder eine neue Zusammensetzung. Also da sind wir als Entwickler ein bisschen fröhlicher. Die Schöpfungshöhe liegt nicht ganz so hoch. Man sagt aber trotzdem, etwas erfunden oder habe ich nur, wenn ich etwas gemacht habe, was über dem durchschnittlichen Entwickler liegt. Das hat der BGH mal gesagt. Also ich muss da schon über dem durchschnittlichen Entwickler. Ich sage mal, wir alle im Raum liegen hier über dem durchschnittlichen Entwickler. Dann gibt es also noch ein Kriterium, das ist nämlich das Ganze, auch Computerprogrammcode-Teil, den ich entwickelt habe, der darf nicht von der Natur aus so gegeben sein oder darf nicht durch technische Voraussetzungen einfach so schon logisch sein, also gegeben sein, weil das kann ich auch alles nicht schützen. Ich kann auch Algorithmen nicht schützen, weil die ja von der Natur her, wird mal gesagt, einfach so hergestellt werden. Außer es ist jetzt wirklich was ganz Modernes, Tolles, Neues. Habe ich aber da auch noch nie gesehen. Also das ist wirklich nicht ganz so einfach. Und wenn man dann auch herkommt, wo kommt das eigentlich her? Computerprogramm, das Ganze wird als Sprachwerk geschützt. Interessant, oder? Also da wird das drunter gebaut. Der konkrete Form quasi des Computerprogramms. Ziel hinter der ganzen Gesetzgebung ist quasi Schutz, also Schutz der eigenen Leistung, wie im Urheberrecht immer. Verwertung der eigenen Leistung, Schutz für Softwarepiraterie, Investitionsschutz. Da denken Sie bestimmt hoffentlich auch dran, dass natürlich auch Ihre Entwicklung einen bestimmten Wert haben und der muss bilanziert werden. Ja, kommt mein Steuerrechtler wieder so ein bisschen raus. Dem wissen Sie, ne? Ja, das muss natürlich auch bilanziert werden und wir haben die Ausschließlichkeitsrechte, das sind genau das, dass ich quasi sagen kann, wer das Softwareprodukt benutzen darf, wer nicht, bis auf die Open-Source-Varianten, ne? Kommt drauf an, auf welcher Basis ich da gehe, aufsetze, kann ich halt kein Ausschließlichkeitsrecht zur Geltung bringen. Ich habe mal so ein bisschen aufgelistet, was kann man sich eigentlich in dem ganzen Softwareprojekt irgendwie schützen, was geht und habe mal so ein bisschen aufgelistet, Betriebssysteme gehen zum Beispiel, Anwendungsprogramme, Hilfsprogramme, Makros, Suchmaschinen, E-Mail-Software, Softwareagenten, Router-Software, also das ist alles schon anerkannt worden. Ganz wichtig ist natürlich auch die Schaffung von Datenbanken, Bestandteile von Datenbanken. Das steht sogar in den 69a bis G, steht, so gibt es sogar einen Datenbankenparagraphen, dass das quasi geschützt wird. Was wird noch alles geschützt? Entwurfsmaterial, das haben wir ja im Gesetz, steht ja drin. Flussdiagramme, sonstige Vor- und Zwischenstufen, das Pflichtenheft selber, das Pflichtenleistungsheft, also das ist auch alles schützbar. Auch objektorientierte Programmierung wird nach herrschender Meinung bejaht, aber viele sagen da auch, naja, teilweise ist es ja auch, also man muss hier wirklich sagen, da muss die Schöpfungshöhe auch erreicht sein, das heißt, es muss über ein überdurchschnittlicher Programmierer muss das quasi gemacht haben und es darf nicht quasi naturgegeben, technisch gegeben sein, dann kann ich das auch schon wieder nicht mehr schützen, also da komme ich dann auch wieder in die Probleme. Handbücher, Bedienungsanleitung, Benutzeroberflächen, ganz wichtig, die Oberfläche gehört juristisch nicht zum Programm, also die UI. Die ganze UI kann ich teilweise über Werke der bildenden Kunst, wissenschaftliche Werke, Lichtbilder und sowas schützen, also ähnlich wie bei Webseiten, da kommt die Diskussion nämlich her. Interessant, oder? Für mich wäre das vollkommen klar gewesen, aber wenn man dann weiß, okay, UI, also das ganze Designtechnische, ist kein Computerprogramm, sondern muss ich wieder über andere Dinge im Urheberrecht mir reinholen. Algorithmen, wirklich sehr, sehr genaue Betrachtung, ob das überhaupt schützenswert ist, damit es halt, ne, wenn sie Technik oder von der Natur her das Ganze gegeben wurde, ist das halt eben nicht schützenswert. Interessant, was ich Ihnen sagen würde, GUR, das ist so die Standardzeitschrift in dem Ganzen, das ist schon 1991, also die ganze Diskussion ist schon älter und alles ist noch nicht abgeschlossen. Also wir werden bestimmt auch noch ein paar Jahre diskutieren. Programmiersprachen? Nein. Programmiersprachen kann ich auch selber eine erfinde, könnte man eventuell, habe ich auch geschrieben, eventuell als literarisches Sprachwerk, da hat der Europäische Gerichtshof was zu gesagt, aber normalerweise nein, nicht schützenswert. Schutzfähig sind natürlich auch Programmteile und Module. Da kann ich nämlich bei der Open-Source-Software hingehen und sagen, das Modul schütze ich mir und nehme es aus der Open-Source-Software-Lizenzierung raus. Wenn es nämlich ein trennbares Modul ist, ein abtrennbarer Quellcode-Teil, dann könnte ich da zum Beispiel sagen, okay, das schütze ich mir und das fällt dann halt nicht unter diese Lizenzen. Nicht um ein Computerprogramm, heißt es um bloße Datensammlungen, Befehls- und Steuerungsanweisungen und sowas alles. Das könnte eventuell dann wieder unter Datenbanken fallen, aber es ist kein Computerprogramm. Unerheblich vor allen Dingen ist auch, in welcher Programmiersprache das geschrieben wurde. Assembly-Code, Quellcode, Objektcode, Standardsoftware, Individualsoftware, das ist alles vollkommen unrelevant. Der BGH bei diesen ganzen Geschichten weist immer auf UWG, also unlauterer Wettbewerb, und sagt, darüber muss man sich dann quasi die Schutzfähigkeit wiederholen. Das ist nicht ganz so einfach, da wären wir im Urheberrecht, glaube ich, ein bisschen besser gewesen. Schutz des Programms geht natürlich auch noch patentrechtlich, Geschmacksmuster haben Sie bestimmt schon mal gehört, richtig, Markenrecht. Gehen wir mal da direkt so ein bisschen ins Patentrecht. Da geht man davon aus, technische Lehren, Schutz von Erfindungen auf Gebiet der Technik. Vielmehr ist da gar nicht so definiert. Das muss wirklich dann patentierbar sein. Beim deutschen oder hier auch beim europäischen Patentamt gibt es da auch jede Menge Entscheidungen, wie ich da überhaupt das Ganze patentieren muss und kann und darf. Aus dem Markenrecht, das ist oft nur ein Kennzeichnungsrecht, nehmen wir mal hier so das Surface, da steht mein Name drauf, das ist quasi mein Markenname, das wird oft, hilft oft wahrscheinlich oder hilft in den meisten Punkten immer nur gegen den Vertrieb von illegalen Programmkopien und so weiter. Ein großer umfangender Schutz ist das nicht. Schön ist das auch, dass man sich damit natürlich gegen Wettbewerber auch schützen kann, damit die nicht den gleichen Markennamen mit dem gleichen Produkt benutzen. Das funktioniert. Wettbewerbsrechtlicher Schutz, das hatten wir eben auch schon ein bisschen, da geht der BGH auch immer drauf, dass ich darüber mein Produkt und meine Software schützen kann, bis runter wirklich dann auch zum Geheimnisschutz und dann hier zu einer Lizenzierung kommen kann. Aber das Problem ist, dass wir hier keine echten Ausschließlichkeitspositionen haben, anders als im Urheberrecht, wo ich halt sagen kann, okay, das habe ich erfunden, das ist meins und ihr dürft das nicht benutzen oder dürft es nur unter Lizenzierung benutzen. Klar? Ist jetzt sehr, sehr viel Information, aber ich hoffe ungefähr, klar, ich weiß, wir sind fast durch oder wir sind durch zum Mittagessen. Ich habe nämlich noch 3 Folien und dann sind wir durch. Ich habe mal so ein paar Fragen zusammengestellt, vielleicht auch für Sie am Ende des Vortrags nochmal so in die Mittagspause zum darüber nachdenken. Fahndungs- und Vorbereitungsphase, wo man sich auf alle Fälle Gedanken machen sollte, was für eine Vertragsart oder welche Mischverträge, welche brauche ich, mache ich einen Festbrauch, mache ich keinen, wie sieht das mit dem Datenschutz aus, gibt es Lizenzen, habe ich eigene Lizenzen, was ist auch mit Finanzierungskosten, das wird immer ganz häufig unterschlagen, Finanzierungskosten für so ein Projekt, brauche ich dafür ein Darlehen, das kommt auch mit rein. Was ist zum Beispiel, das auch steht in vielen drin, in EVB-IT-Verträgen nämlich ganz, auch, nämlich wie die Übergabe zum Beispiel des Quellcodes an Dritte ist. Das ist so ein Insolvenzschutz für den Besteller, wenn ich quasi insolvent gehe, dass er über diesen Dritten dann trotzdem an den Quellcode kommt und dann die Software quasi selber weiterentwickeln kann oder sie einen Dritten gibt, der sie dann für sich weiterentwickelt. Wer macht sowas? Hinterlegung des Quellcodes bei Dritten. Da steht das drin, genau. Man macht das auch teilweise bei den normalen Softwareprojekten, dass man es beim Gutachter oder einfach bei einer anderen Softwarefirma hinterlegt. Welche Software setze ich ein, welche Softwareplanung und dann muss ich ein Pflichtenheft erstellen, mache ich das selber, mache ich es zusammen, das sind oft dienstvertragliche Geschichten. So, vorletzte Durchführung, Absprachen, unterschriftlich Kürzel, das, was ich vorhin erzählt habe, das nehme ich auch nochmal schön als Zusammenfassung. Change Requests, der BGH geht davon aus, dass sowas von Anfang an immer feststeht. Als ich das gelesen habe, musste ich ein bisschen lachen. Wie sollen Change Requests schon am Anfang das, ne, feststehen? Das ist eigentlich was, was im Laufe des Projekts passiert oder wo der Kunde oder das Management irgendwann dann weiß, was es dann doch will oder welche Funktionen es dann will. Das KG, das ist das Kammergericht Berlin. Die haben gesagt, gewisse Änderungen muss der Auftragnehmer mit rechnen. Im Detail sollte man hier wirklich auch einen Maximalbetrag oder Maximaländerung irgendwie festlegen, weil im Moment ist es so, wenn ich nichts schriftlich habe, wenn ich keinen Vertrag über Change Requests habe und sonstiges, kann es passieren, dass ich sie durchführen muss, ohne dafür Geld zu bekommen. Weil die Rechtsprechung da nicht eindeutig ist, beziehungsweise das Letzte ist vom KG, hat gesagt, ja, da muss der Auftragnehmer mit gewissen Änderungen rechnen. Was jetzt gewisse Änderungen sind, wie viel Änderungen? Deswegen regeln und darauf achten, dass das nicht passiert. Ein ganz wichtiger Punkt, auch die Arbeitnehmererfindungsrecht, hat da jemand von schon mal drüber nachgedacht. Die Geschäftsführer haben bestimmt mit ihren Mitarbeitern Regelungen über das Arbeitnehmererfindungsrecht, dass sie nämlich die Erfindungen, die passieren könnten, sofort in Anspruch nehmen. Das ist nämlich seit 2009 normal, dass normalerweise die Firma die Erfindung sofort in Anspruch nimmt, dann für die Patentierung sorgt und dann für den Lizenzausgleich. Da gibt es sowas wie Incentive-Programme, wo man den Mitarbeitern so 200, 300, 400 Euro zahlt, damit sie auch geistig weitergefordert werden und dann dort Geld bekommen. Und dann sollte man natürlich nachdenken, Teilabnahmen, Vergütung, wie läuft der Abnahmeprozess, wie oft kann quasi die Abnahme verweigert werden, wie viele Teilabnahmen können verweigert werden, bevor das ganze Projekt scheitert. Das müsste man, sollte man alles regeln. Und jetzt zur letzten Folie, damit wir nämlich auch zum Ende kommen, das ist nochmal so die Übersicht Arbeitnehmererfindungsrecht, quasi Vergütung, Verwertung, Patentierung, Achtung immer in die Arbeitsverträge. Schauen Sie mal in Ihre Arbeitsverträge, was dazu drin steht. Wenn nicht, dann geht es natürlich nach den gesetzlichen Vorgaben. Literaturempfehlung, da natürlich in der Kanzlei, wo ich mit arbeite, Bartenbach-Volz, das sind die beiden, die quasi das Arbeitnehmererfindungsrecht erfunden haben. Alle Handbücher, alles das, was wirklich im Moment Standard ist, läuft über diese beiden Herren. Abschluss und damit das Ende. Abnahme, ne, typische werkvertragliche Geschichten, Gesamtabnahme heißt das ja dann am Abschluss, wenn man Teilabnahme hatte, Übergabe, Beeignung, Zugang, Verschaffung zu der Software, da haben wir auch schon eben über die Probleme gesprochen, gerade was Sachen angeht, Rücktritt, Kündigung, Aufhebung, das ist immer das, was wir uns eigentlich nicht wünschen. Was ist der Unterschied zwischen Rücktritt und Kündigung? Ein Rücktritt ist, jetzt muss ich lateinisch anfangen, ex nunc und ex tunc, das ist nämlich der Unterschied. Einmal Rücktritt ist quasi von Anfang an, also es ist eine Rückabwicklung des gesamten Vertrags, eine Kündigung ist ab jetzt und alle, ich kriege quasi, kann quasi mein Geld behalten und Zug gegenüber der bis jetzt fertiggestellten Software bekomme ich quasi dann auch mein Geld und ab jetzt ist das Softwareprojekt dann verbannt. Das Beste ist immer ein Aufhebungsvertrag, wo man untereinander regelt, dass wir jetzt quasi uns auseinander trennen, das Softwareprojekt mit uns jedenfalls in diesem Verhältnis nicht mehr möglich ist. So, und damit kommen wir schon zur letzten Folie. Ich habe das mal aus dem Fischer genommen, aus dem Fischereigewerbe. Immer eine Handbreit Quellcode unter den Füßen. Ich weiß nicht, ich fand es lustig. Hier wird gegrinst, wenigstens war gar nicht ganz so schlecht. Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung. Und man kann mir auch E-Mails schreiben, mit mir diskutieren. Twitter habe ich auch. Und ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen Sensibilität in den ganzen Bereich gebracht habe, wo die meisten eigentlich nicht drüber nachdenken und wo man dann doch einige Klippen umschiffen kann. Ach, das war jetzt die Überleitung zu dem Witz. Okay. Ja, damit sind wir zu Ende. Das Mittagessen beginnt und ich wünsche guten Hunger und viel Erfolg und in den Softwareprojekten und wenig Ärger und wenig Stress. Und mit ein paar Abhaken der Listen auf den Folien sollte das vielleicht besser funktionieren. Bitteschön.